Ari war in einem guten jüdischen Elternhaus aufgewachsen. Sein Vater war Kaufmann und er verdiente genug, um seiner Familie ein gutes Zuhause zu bieten. Und Ari wohnte zusammen mit seinen älteren Geschwistern und eben seinen Eltern in einem Anwesen nicht weit von Jerusalem entfernt. Und schon früh hatte er von Gott gehört und lernte in der Tora-Schule alles, was man den Kindern damals auch über Gott beigebracht hat. Und sein Vater, der träumte von einem Geschäft direkt in der Hauptstadt. Dann müsste er nicht immer früh morgens aus dem Haus und auf den Markt gehen. Und er wusste noch 1-2 Jahre sparen und dann müssten sie sich ein kleines Haus in Jerusalem leisten können. Doch alles kam anders. An dem Tag, als der Vater sich eine große Summe Geld geliehen hatte und mit seinem gesamten Ersparten sich auf den Weg in die Stadt gemacht hat, um den Kaufvertrag abzuschließen, da geschah es und er wurde von Räubern überfallen, wurde ausgeraubt und ist dabei umgekommen. Und seine Mutter blieb mit den Kindern und einem großen Berg Schulden zurück und musste sich als Magd verdingen. Und auch Ari und seine älteren Geschwister mussten bereits auf den Feldern der Geldleier arbeiten. Es würde nie reichen, um die Schulden abzubezahlen. Sie würden ihr Leben lang als Sklaven arbeiten müssen. Und deshalb floh eines Tages Ari. Er war groß und stark geworden und machte seinem Namen alle Ehre. Ari bedeutet Löwe. Er wollte sein Leben selbst in die Hand nehmen. Aber es war gar nicht so einfach. Anfangs waren es nur kleine Diebstähle, um sich etwas zu essen zu besorgen. Aber er geriet immer mehr auf die schiefe Bahn und hatte bald die falschen Freunde. Gemeinsam heckten sie immer größere Diebstähle aus. Und irgendwann schreckten sie auch nicht mehr von Überfällen zurück, um den reichen, vornehmen Leuten ihr Geld abzunehmen. Denn das hatten die ja verdient, indem sie Leute wie Aris Familie auf ihrem Besitz schuften ließen. Soweit ihre Logik. Die Jahre ziehen dahin und Ari verrohte ganz und gar und Gott war für ihn weit weg. Er lebte nur nach eigenen Maßstäben und das funktionierte recht gut. Erst als man ihn wegen einem Überfall mit Totschlag gefasst und ins Gefängnis geworfen hatte, hatte er Zeit, über sein Leben nachzudenken. Er war nun ganz unten angekommen. Er hatte alles verloren und er saß dort in seiner Zelle und wartete auf sein Urteil. Das war ein dreckiges Loch und er bekam nur Wasser und verschimmeltes Brot zu essen. Aber das Schlimmste, das Allerschlimmste wartete noch auf ihn. Und es kam wie ein Hammerschlag über ihn. Das Todesurteil durch Kreuzigung. Diese Geschichte habe ich mir ausgedacht. Die steht nicht in der Bibel. Das Einzige, was wahr ist, ist der Name Ari und das bedeutet Löwe. Und es geht um die Geschichte, wir sind ja kurz vor Karfreitag, wo Jesus gekreuzigt wird und zwei Verbrecher mit ihm gemeinsam gekreuzigt werden. Und ich gebe den beiden mal Namen. Den einen nenne ich Ari und den anderen nenne ich Mosche. Mosche, Mose, der herausgezogene aus dem Wasser. Der heißt Mosche. Zwei Verbrecher, die zum Tode verurteilt wurden. Weil ihre Taten so schlimm waren, dass die Römer entschieden haben, diese beiden müssen zur Abschreckung gekreuzigt werden. Es kommt zu einem kurzen Gespräch mit Jesus am Kreuz, von dem uns im Lukas-Evangelium berichtet wird. Und dieses Gespräch hat es in sich. Und es ist wert, dass wir uns das näher anschauen. Aber bevor wir da einsteigen, dieses Gespräch, wobei man von einem Gespräch kaum reden kann, wenn man angenagelt am Kreuz hängt, unterhält man sich nicht so locker in einem Gespräch. Aber es sind einige Sätze, die da fallen. Das schauen wir uns dann gleich näher an. Vom Zusammenhang her, letztes Mal, als Johannes gepredigt hat, hat er uns berichtet davon, wie Jesus vor Pilatus gebracht wurde und Pilatus eigentlich keine Schuld an Jesus findet. Er will ihn lediglich züchtigen und ihn dann freigeben, aber die Menge, die veranstaltet ein großes Geschrei und es wird immer schlimmer und immer mehr und verlangt Barabbas, den er dann freigeben soll. Barabbas war wegen einem Aufruhr und einem Mord angeklagt und Pilatus gibt nach und gibt diesen Barabbas frei und entscheidet sich dafür dann zum Todesurteil durch Kreuzigung für Jesus. Die schlimmste Todesstrafe, die die Römer verhängten. Und mit Jesus wurden dann seinerzeit eben diese beiden Verbrecher auch verurteilt zum Tod am Kreuz. Im Römischen Reich war diese Hinrichtungsart eigentlich nur für Nichtrömer vorgesehen. Für entlaufene Sklaven oder für Aufständische. Und die Römer verfolgten damit zwei Ziele. Erstens, die verurteilten Verbrecher sollten gedemütigt werden, öffentlich gedemütigt. Und um das zu unterstreichen, hat man ihnen die Kleider ausgezogen. Und zweitens, durch die Qualen des Gekreuzigten und diesen langen Todeskampf, bis sie irgendwann erstickt sind, sollten die Zuschauer abgeschreckt werden und es nicht wagen, sich gegen Rom zu erheben. Nach dem Schuldspruch, den Jesus erhalten hatte, gab es viel Spott und viel Hohn. Er war dazwischen noch bei Herodes, und der hat ihn auch verspottet. Die Soldaten haben ihn dann verspottet. Dann ist die Sache mit der Dornengrube und mit diesem Purpurgewand, hat Johannes schon ein bisschen was von erzählt beim letzten Mal. Und während er das Kreuz tragen musste, hat das Volk ihn verhöhnt, ihn angespuckt. Bei der Kreuzigung selbst, da waren die Oberen des Volkes da, die Mitglieder des Hohen Rates damals, die haben ihn verhöhnt. Selbst die Soldaten, die da beteiligt waren an dieser Kreuzigung, haben seine Kleider geteilt, haben die dann quasi ausgelost, haben ihn verspottet. Und selbst einer von den beiden Gekreuzigten hat ihn verspottet. Und Jesus lässt das alles über sich ergehen, ohne Widerrede, ohne ein Wort zu sagen. Er sagt gar nichts dazu. Und dann beginnt diese Kreuzigung. Das heißt, sie beginnt zur dritten Stunde, das ist 9 Uhr morgens. Und in dieser Zeit ist dann dieses Gespräch, was wir uns gleich anschauen. Und zur sechsten Stunde heißt es, das war ungefähr 12 Uhr mittags, da verdunkelt sich die Sonne. Und man könnte ja dann sagen, ja gut, das war halt damals Zufall, da gab es eine Sonnenfinsternis, aber das stimmt nicht. Das Bild, was ich hier habe, ist eine Sonnenfinsternis, aber die Sonne hat sich 3 Stunden lang verdunkelt und man kann das heute wissenschaftlich nachvollziehen, eine totale Sonnenfinsternis, die entsteht nur bei Neumond. Wenn sich der Mond vor die Sonne schiebt und seinen Schatten die Erde trifft. Und dieser Mondschatten hat im günstigsten Fall einen Durchmesser von 273 Kilometer und es dauert maximal 7,6 Minuten, bis er an einem Ort vorbeigezogen ist. Also keine 3 Stunden. Und ein weiterer Grund ergibt sich aus dem jüdischen Festkalender, das Passahlamm. Das wurde am Abend des 14. Nisan gegessen und somit ist es sicher, dass es zur Zeit der Kreuzigung Vollmond war. Und bei Vollmond ist eine Sonnenfinsternis nicht möglich. Wir hatten ja vor ein paar Jahren hier bei uns in Deutschland auch eine Sonnenfinsternis. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Man geht mit diesen Brillen dann in den Garten und wartet das ab und so. Und wenn ihr euch daran erinnert, wer das miterlebt hat, es ist ein ganz komisches Gefühl. Es wird spürbar kälter, wenn dann die Sonne verdunkelt ist. Und wir waren da im Garten und die Vögel hören auf zu zwitschern. Es wird ganz ruhig. Es sind ganz komische Lichtverhältnisse und man fühlt sich einfach unwohl und denkt, hoffentlich ist das bald vorbei. Und ich kann mir vorstellen, wenn das damals so war, dass 3 Stunden lang die Sonne verdunkelt war, das hat was gemacht mit den Menschen, die das miterlebt haben. Danach geschah dann auch noch was, der Vorhang im Tempel zerreißt. Es gab ein Vorhang, den hat man aufgehängt und da trennt das Heilige vom Allerheiligsten im Tempel. Also dem Wohnort Gottes, wie man es damals sich vorgestellt hat. Und Das hat symbolisiert quasi die strenge Trennung zwischen Gott und Mensch aufgrund der Sünde, die da zwischen den beiden steht. Und nur der Hohepriester, der durfte einmal im Jahr am Versöhnungstag diesen Bereich betreten, durch diesen Vorhang durchgehen und diesen Bereich des Allerheiligsten betreten, und dieser Vorhang zerreißt während der Kreuzigung. Und Jesu Tod bedeutet, dass jeder Gläubige einen freien Zugang zu Gott hat, was vorher undenkbar war. Und noch was passiert, was ich interessant finde, was man oft überliest, nachdem Jesus gestorben ist, steht da, und das Volk schlug sich an die Brust und kehrte heim nach diesen 3 Stunden Sonnenverdunkelung oder Finsternis. Und im Altertum war das sich an die Brust schlagen ein Ausdruck von tiefer Emotion, von tiefer Trauer, Verzweiflung, aber auch von Reue und Schuldbekenntnis. Es war ein Ritual, was diesen inneren Schmerz nach außen sichtbar gemacht hat. Das alles passiert in diesem Zusammenhang. Und dazwischen, zwischen all dem, ist dieses Gespräch, was wir uns jetzt näher anschauen. Da heißt es, aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, ich nenne ihn in meiner Geschichte Mosche, erlästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und hilf uns. Und da antwortete der andere, in meiner Geschichte Ari, wies ihn zurecht, also den anderen Verbrecher, wies er ihn zurecht und sprach, fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und Ari sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. In diesem sehr kurzen Abschnitt wird der Kern des gesamten Evangeliums auf den Punkt gebracht. Die beiden Übeltäter die hier rechts und links von Jesus hängen, die repräsentieren die gesamte Menschheit. Alle Menschen sind gleichsam Sünder und stehen im selben Gericht. So wie die beiden Übeltäter mit Jesus im selben Gericht stehen. Und alle 3 sind zum Tode verurteilt worden, die hier am Kreuz hängen. Und so wartet auch auf alle Menschen der Tod. Und letztlich das Gericht Gottes. Und die spannende Frage ist, auf welcher Seite stehst du? Auf der Seite von Ari oder auf der Seite von Mosche? Es gibt Menschen, die auf der Seite von Mosche stehen, der selbst jetzt noch am Kreuz hängend Jesus verspottet. Er schaut vielleicht hoch auf das Schild, was da hängt, liest das, dieser ist der König der Juden, aber er glaubt nicht, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Sonst würde er wohl kaum hier hängen. Er kann sich darüber nur lustig machen. Und er lästert über ihn, so wie es alle anderen auch getan haben. Und auf der anderen Seite ist dieser Ari, der auch da am Kreuz hängt. Und wenn wir das uns näher anschauen, dann kann ich 4 Dinge sehen. Und wenn wir die Frage haben, wie komme ich ins Paradies? Da möchte ich auch gerne hin. Wie komme ich denn dorthin? Dann finden wir hier 4 Antworten. Das erste, bei Ari, da sehe ich einen Mann, der seine eigene Schuld anerkennt. Und auch öffentlich bekennt, dass er hier zu Recht am Kreuz hängt. Als gerechte Strafe für das, was er getan hat. Und er beugt sich unter sein Urteil. Er weiß, dass er vor Gott und vor den Menschen schuldig ist. Das ist der erste Schritt, dass ich überhaupt erkenne, dass ich schuldig bin. Dass ich auf die Vergebung Gottes angewiesen bin. Das zweite, Ari ist ein Mann, der glaubt, dass Jesus unschuldig ist. Das muss man sich mal überlegen. Das kommt von einem Verbrecher zu einem Zeitpunkt, als alle Jesus verspotten, seit Wochen eigentlich schon, und ihre Stimme gegen ihn erheben. Und das zu sagen, ist mutig. Denn das bedeutet ja letzten Endes in der Konsequenz, Jesus stirbt nicht für seine eigene Schuld, sondern er stirbt für meine. Und das Entscheidende ist, dass er Jesus tatsächlich für den Messias hält. Er glaubt, dass Jesus der Messias ist. Dass hier tatsächlich Gottes Sohn am Kreuz hängt. Auch das ist ganz entscheidend. Wer ist Jesus eigentlich und wer ist er für mich? In dem Alpha-Kurs, den wir gerade machen, ist das allererste Thema gewesen, wer ist Jesus? Weil das ist das Entscheidende. Wenn ich nicht verstehe, wer Jesus ist und das nicht nachvollziehen kann, dann bringt alles andere nichts. Und letztens und viertens ist der Ari ein Mann, der sich vertrauensvoll jetzt direkt an Jesus wendet. Und zwar mit einem sehr klaren Bekenntnis. Er sagt, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Von Jesus, der selbst an Händen und Füßen angenagelt und ein Sterbender war, erwartet er, dass er seiner gedenken möge. Was für ein Bekenntnis ist das? Es ist nicht passiert nach der Auferstehung. Wenn man sagt, oh, das ist ja alles ganz anders gewesen, als ich gedacht habe. Es passiert hier am Kreuz. Und er sagt, jetzt gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus, der bisher auf alle Lästerungen und Verspottungen standhaft geschwiegen hat, und der hat diese Bitte von diesem Verbrecher, dieses Gebet, nicht einen Moment ohne Antwort gelassen. Und Jesus verspricht ihm weit mehr, als er erwarten oder sich auch nur ausdenken konnte. Er verspricht ihm, dass er noch heute mit ihm zusammen im Paradies sein wird. Gemeinschaft mit Jesus haben. Und zwar ab sofort, wenn er gestorben ist, wird er mit ihm im Paradies sein. Und Jesus zeigt hier, was absolute Annahme und Vergebung aus Liebe bedeutet. Es ist tatsächlich reine, unverdiente Gnade. Der Verbrecher konnte nun nichts mehr wiedergutmachen, sich entschuldigen oder irgendwas zurückzahlen oder ab jetzt ein gutes und vollkommenes Leben führen. Er konnte, außer seinem Schuldeingeständnis und die Anerkennung von Jesus als den Sohn Gottes, der Herr unschuldig am Kreuz stirbt für seine Schuld, gar nichts beitragen. Und das zeigt, wie groß die Liebe Gottes ist und dass unsere Errettung tatsächlich reine Gnade ist, die wir uns nicht verdienen können und auch nicht müssen. Ich habe euch die Geschichte von Ari erzählt, damit wir vielleicht lernen, mit Jesus seinen Augen die Welt zu sehen, mit Jesu Augen auf den Verbrecher zu schauen. Wir lesen diese Geschichte und lesen von dem Verbrecher und denken, aha, ein Verbrecher. Und das ist dann bei uns Schublade auf, kommt der Verbrecher rein und so ist er bei uns einsortiert. Und Jesus sieht offensichtlich nicht den Verbrecher, der da hängt, neben ihm, sondern er sieht ihn ins Herz. Er sieht vielleicht den kleinen Ari in der Toraschule, der damals sein Herz verschenkt hat an Gott, der Gott ins Herz geschlossen hatte, aber im Laufe seines Lebens verloren hat und jetzt selbst ganz verloren ist. Und auch Jesus wünscht sich sehnlichst, dass auch Ari wieder nach Hause zurückfindet. Und Jesus schaut auch nicht bei dir auf deine Unzulänglichkeiten und schaut nicht bei dir auf deine Fehler, auf das, was bei dir schiefgelaufen ist in deinem Leben, wo du nicht mehr gut machen kannst, was einfach blöd war. Er schaut dir ins Herz und er wünscht sich genauso wie bei Ari, dass du wieder zurückfindest zu ihm, mit ihm Gemeinschaft hast. Und Vergebung, die er uns anbietet, ist ein Geschenk, das wir Ganz unmittelbar und persönlich bekommen jeder für sich. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und dies ist eine Sicherheit, die ist atemberaubend. Und diese schlichten Worte von Jesus zu diesem verurteilten Verbrecher, die berühren mich sehr. Und ich habe mich gefragt, was können wir denn aus diesem Gespräch für unser Leben mitnehmen? Hat der Verbrecher gar nichts getan? Ist das so eine billige Gnade? Doch er hat was getan. Er hat sich in seiner Not an Jesus gewandt. Und das hat alles für ihn verändert. Es kann ja sein, dass du dich nach dieser Sicherheit sehnst, eines Tages mit Jesus zusammen im Paradies zu sein. Vielleicht hast du deinen kindlichen Glauben auch im Laufe deines Lebens irgendwo verloren, wurdest vom Leben enttäuscht und bist andere Wege gegangen. Und dann wende dich jetzt an Jesus und schütte dein Herz bei ihm aus. Und ich bin mir sicher, er wird dir garantiert antworten. Und wenn du schon diese Gemeinschaft mit Jesus hast, dann ist das prima und du genießt die Geborgenheit in Gott. Und trotzdem gibt es ja immer wieder Situationen in unserem Leben, wo es mal nicht rund läuft. Das merken wir täglich im Beruf, das merken wir in der Familie, wenn Sachen einfach mal schief gehen, Worte fallen, die wir nicht hätten sagen sollen. Auf der Baustelle, wo momentan auch ein paar Dinge passiert sind, wo wir nicht so geplant hatten, auch nicht gewollt waren, wo wir nicht auf Anhieb eine Lösung haben. Und gerade da können wir uns an Jesus wenden. Und ich kann das tun in der Gewissheit, dass ich oft nur ganz wenig beitragen kann. Manchmal kann ich gar nichts beitragen. Wenn ich an die Zeit meiner Krebserkrankung denke, konnte ich mich nur an Jesus wenden, aber ich konnte gar nichts beitragen. Aber es ist reine Gnade, es ist unverdiente Gnade. Und ich kann einfach so zu Jesus kommen, wie ich bin.